NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. September 1946. Die Eröffnung der Volkshochschule in Marl.
Es ist ein Treffpunkt für alle möglichen Leute. Und wenn unser Kursbetrieb läuft, dann können die Leute hier einen Kaffee trinken, sich zwischendurch noch mal treffen, sich hier verabreden und so weiter.
Renate Strauch, Leiterin der Volkshochschule Marl, die im Volksmund jeder die Insel nennt.
Außerdem haben wir das Inselcafé genutzt, auch Wechselausstellungen zu machen von unseren eigenen Kursleiterinnen. Dann gibt es auch Teilnehmer, die ausstellen. Und dann gibt es aber auch Bürgerinnen und Bürger von Marl, die hier ausstellen. Und die Leute sind froh, dass hier immer ein anderer Blick ist.
Renate Strauch ist erst die dritte Chefin der Volkshochschule Marl in 65 Jahren. Auch das ein Indiz dafür, dass dieses Institut einen Sonderstatus unter den fast 1000 deutschen Volkshochschulen hat. 250 Dozenten, 12.000 Teilnehmer, 20.000 Unterrichtsstunden pro Semester. Damit ist Marl bei weitem nicht die größte Volkshochschule hierzulande, aber die älteste. 1945 lag auch die noch junge Stadt Marl am Nordrand des Ruhrgebiets in Trümmern. Die chemischen Werke Hülz und die örtlichen Zechen gehörten zu den kriegswichtigen Industrien und damit zu den Angriffszielen der alliierten Bomber. Auch hier froren die Menschen im harten Winter 45-46. Auch hier hungerten sie. Aber nicht nur nach Brot, sondern auch nach Bildung. Hede Bönte gehörte zu den VHS-Mitarbeiterinnen der ersten Stunde in Marl.
Die Leute hatten wohl ein solches Bedürfnis dafür, dass wir enormen Zuspruch hatten.
Das war nicht nur im Ruhrgebiet so. Nach den Jahren der Propaganda und Gleichschaltung hatten die Menschen einen riesigen Nachholbedarf nach Information und Diskussion, und zwar durch eine politisch unverdächtige Einrichtung.
Es ist tatsächlich so, dass die Besatzungsmächte in ersten Bildungserlassen die Notwendigkeit einer Volkshochschule begründet haben und gerade so im Sinne einer demokratischen Erziehung.
Heinz-Theodor Jüchter aus Wuppertal war mehrere Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes.
Und sie sahen die Volkshochschule, weil sie ja in der NS-Zeit quasi nicht da war, sah sie als eine jungfräuliche, unbeschädigte Institution, zu der man also auch ohne Gefährdung hingehen konnte.
Im Dritten Reich wurden die Volkshochschulen abgeschafft. Ihre Wurzeln gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert zu den Arbeiterbildungsvereinen, die der Sozialdemokratie nahestanden. Berufliche und politische Bildung sollten nebeneinander gleich wichtig entwickelt werden.
Weil es gibt keine berufliche Bildung mehr, in der nicht die Reflexion darauf, was damit geschieht, damit verknüpft wäre. Sie wollen erklärt haben, wie das eigentlich in der Gesellschaft abläuft.
Sagt Oskar Negt, einer der bedeutendsten Soziologen und Bildungsforscher in Deutschland, der deshalb regelmäßig Vorträge an Volkshochschulen hält. 1902 wurde in Berlin die erste deutsche Volkshochschule gegründet. Später in der Verfassung von Weimar erhielt die Erwachsenenbildung den Rang einer staatlichen Pflichtaufgabe.
Artikel 148. Das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.
Wer kümmerte sich sonst um die Weiterbildung? Die Schulen hatten mit der Erstbildung zu tun, die Hochschulen hatten mit der wissenschaftlichen Ausbildung zu tun, aber die ganze Breite der Weiterbildung und der Erwachsenenbildung spielte keine Rolle. Und das hat man dann zur kommunalen Aufgabe gemacht und erstaunlicherweise auch sofort in die Verfassung geschrieben.
Im Herbst 1946 war in Deutschland nur die unterste, die kommunale Verwaltungsebene, handlungsfähig für die Bürger. An eine Bundes- oder Landes-VHS war nicht zu denken. Doch in den Städten und Gemeinden gab es Bewegung. Besonders schnell in Marl, was an einer Person lag, dem damals 32-jährigen Bert Donnepp.
Er war Publizist und Pädagoge. Also dieser aufklärerische Volkshochschul-Erwachsenenbildungsgedanke war ihm nicht fremd. Dann kommt hinzu, dass es Ronny Wilson zum Beispiel gab, einen britischen Bildungsoffizier, der ganz starke Kontakte mit Donnepp aufgebaut hatte. Und der auch diese Ideen im Kopf hatte, der hat später auch in Manchester eine Volkshochschule gegründet nach dem Krieg. Und die dritte Person war dann der Bürgermeister Heiland, der die Power hatte, dieses durchzusetzen.
Und meine Damen und Herren, wenn ich, der Volksschüler,
zu dieser Stunde diese Worte spreche und an dieser Stelle und bei dieser Gelegenheit, dann deswegen, weil ich in jungen Jahren der Volkshochschule zwischen den zwei Kriegen so ungeheuer viel verdanke. Wir haben in Marl den Mut seit 46 und wir haben in kleinsten Anfängen begonnen, weil das neben den anderen Aufgaben eine dringende Notwendigkeit ist.
Vom ersten Lehrplan ist nur noch das Deckblatt erhalten. Im zweiten Trimester, das im Januar 1947 begann, wurden bereits 30 Kurse angeboten. Von Zeitfragen im Lichte der Philosophie über Rechtsfragen des Alltags, Gymnastik und Volkstanz bis zu Englisch für Fortgeschrittene. Teilnahmegebühr 7,50 Reichsmark. Lehrorte waren das Rathaus, die Berufsschule oder eine Gastwirtschaft. Auch die Verwaltung arbeitete unter einfachsten Bedingungen, erinnert sich Hede Bönte.
Da bekamen wir in der Baracke noch mehrere Räume. Die Bretterwände wurden herausgenommen. Dann haben wir die Tische und Stühle von den chemischen Werken geliehen. Wir hatten ja kein Geld. Wir hatten ja überhaupt nichts. Wir haben aus dem Nichts angefangen.
Die 50er und 60er Jahre werden zur Boom- und Blütezeit für die Erwachsenen-Fort- und Weiterbildung. Viele Menschen wollen einen Schulabschluss nachholen, den sie durch den Krieg verpasst haben. Arbeiter bilden sich in den Wirtschaftswunderjahren nach Feierabend weiter, um Karriere zu machen. Sport, Gesundheit, kreative Kurse kommen hinzu. In einer filmischen Jahresschau von 1963 hört sich das so an.
Ein Montagmorgen 1963 in Marl.
Ein besonderer Montag.
Der erste Einschreibtag der Insel für ein neues Semester. Man stellt sich an, nicht um Kartoffeln oder Salzheringe wie in schlechten Zeiten, sondern um Plätze in den begehrtesten Inselarbeitskreisen.
Die Insel nannten die Menschen ihre Volkshochschule. Auch das war eine Idee von Schulleiter Bert Donnepp. Als erste Volkshochschule in Deutschland bekam Marl 1955 nicht nur ein eigenes Gebäude, sondern auch einen eigenen Namen. Die Insel, beides übrigens kleingeschrieben.
Wir haben ein großes Preisausschreiben gemacht, als wir das erste Haus der Erwachsenenbildung gebaut haben. Da kamen hunderte Vorschläge. Das ist heute auch eine amüsante Sache, das anzusehen. Bildungsburg und Tempel der Lust und ähnliche Sachen. Und die Bevölkerung hat sie also überwiegend, das war interessant, damals für den Namen Insel entschieden.
Der Donnepp war ein Fuchs, glaube ich. Der hat die Marke erfunden. Und Marken erfinden geht wahrscheinlich mit einem Namen. Mit der Insel hat er natürlich einen Namen gemacht, der bis heute bekannt ist. Das lag auf einer Insel. Das war eine Insel. Also rundherum waren die Kühe und Wiesen. Das Stadtzentrum war ja noch nicht da. Nur das Amtsgericht stand da. Und insofern war dieser Name naheliegend.
Zu Donnepps Marketing gehörte es auch, bekannte Gastredner nach Marl einzuladen. Professoren, Politiker, Journalisten, Künstler und Sportler, Prominente aus dem In- und Ausland. Ihre Reden wurden aufgezeichnet und archiviert.
Ja, also hier kommen wir jetzt in die sogenannte Fahrbibliothek. Hier konnte der Bus vorfahren, der Bücherbus. Und hier sind die ganzen Meter Tonarchiv noch. Die stehen noch hier rum, ungenutzt und etwas verwahrlost. Und wir hoffen, dass vielleicht sich Liebhaber finden, die das Ganze mal durchstöbern. Da sind sicher Schätze dabei.
Zum Beispiel ein Fußballidol, das auf den Beginn seiner Karriere zurückblickt.
Wir haben 9-3 gewonnen und ich hatte das Glück, in meinem ersten Länderspiel 3 Tore zu schießen. Die Leute haben dann gefragt und auch die Zeitungen geschrieben, wo liegt eigentlich Kaiserslautern?
Und mancher Politiker sprach in Marl lange, bevor er zum Staatsmann wurde.
Wir haben nicht zu viele Utopien, sondern wir haben zu wenig Utopien. Wir haben zu viele Illusionen, aber zu wenig Utopie, da würde ich einen Unterschied machen.
Wenn ein Intellektueller, wenn ein Journalist, der soll natürlich eine politische Meinung haben, der kann doch auch ein Parteibuch haben, aber er muss bei aller Haltung und Pro-Einstellung doch die kritische Distanz der Reflexion aufbringen, zu sagen, Leute, was er da gemacht hat, ist Quatsch, und wenn es die eigene Partei ist.
Weitsicht bewies das Volkshochschulteam um Bert Donnepp mit der frühen Erkenntnis, dass dem Verhältnis von Bildung und Fernsehen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsste. Würde das rasch an Beliebtheit gewinnende Massenmedium zur allgemeinen Volksverdummung beitragen? Oder ließe es sich zum Vehikel von Weiterbildung für Millionen machen lassen?
Und insofern war dann die Idee, über die Volkshochschulen als Kristallisationspunkt herauszubekommen, was denn qualitativ hervorragende Beiträge des Fernsehens waren.
1973 wurde durch den Deutschen Volkshochschulverband in Marl ein Institut zur Fernsehforschung gegründet und nach dem Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks benannt, Adolf Grimme. Bis heute sitzt es im Ursprungsgebäude der Insel. Der gleichnamige Preis wurde schon 10 Jahre zuvor erstmals vergeben. Heinz Theodor Jüchter hat die Anfänge miterlebt.
Als ich in die Wachsenbildung kam, hat mich der Bert Donnef sofort gecasht und hat gesagt, du musst also jetzt hier in die Grimme-Preis-Jury und musst dir in jedem Jahr die besten Filme angucken. Und er musste mitdiskutieren mit den Journalisten und mit den Wissenschaftlern, welcher Film der beste ist. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen.
Einmal im Jahr schaut die deutsche Medienszene auf eine kleine Stadt im nördlichen Ruhrgebiet. In Marl gab es gestern die Grimme-Preise.
Genießen den Abend!
Bis heute gilt der Grimme-Preis als die renommierteste Auszeichnung für Fernsehschaffende. Jahr für Jahr bringt er für einige Tage Glanz und Glamour ins nördliche Ruhrgebiet. Ein Glücksfall für Marl. Und ein starker Kontrast zum Lehralltag an der Volkshochschule.
Das ist jetzt unser jetzt aktuelles Programm. Der Hauptrenner ist nach wie vor Sprachen. Zweitwichtigste Bereich ist die Gesundheit und Bewegung. Von der Unterrichtsstundenzahl ist ganz wichtig bei uns das Nachholen von Schulabschlüssen. Vergleichsweise zu anderen Volkshochschulen haben wir da einen großen Schwerpunkt. Was wir nach wie vor immer noch einen großen Bereich haben, ist Politik, Gesellschaft, Umwelt.
Ein ganz besonderer Kurs ist der mit der Nummer 20112. Kabarett zum Mitmachen heißt er. Und dahinter verbirgt sich eine mittlerweile fast 30 Jahre alte Institution, die eine weitere Besonderheit von Marl ist, das Inselkabarett.
Also ich staune ja immer wieder, wie viele Zeitgenossen es doch gibt, die an einem Freitagabend nichts Besseres zu tun haben, als hierher zu kommen, um sich unseren Schwachsinn anzuhören. Aber die Insel hat uns gefragt, ob wir wieder Zeit und Lust hätten, ein neues Programm aufzulegen. Naja, wir hatten Zeit.
Das 8-köpfige Laienensemble studiert jedes Jahr ein neues Programm ein, das immer im Januar aufgeführt wird. Es geht um Spaß und Klamauk, sagt Mitgründerin Ursula Krehut. Aber nicht nur.
Wir haben Sketche, wir haben Satire, wir haben Politik und vor allen Dingen auch Maler Lokalpolitik. Wobei sich einige unserer Lokalpolitiker bei unseren Texten warm anziehen müssen.
Diese Säule, die politische Bildung, ist die anspruchsvollste, aber vielleicht auch die wichtigste gesellschaftliche Aufgabe der Volkshochschulen in der Zukunft. Sie wurde in der Vergangenheit vernachlässigt, meint Oskar Negt, der Soziologe und Bildungsforscher.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Entwicklung des Rechtsradikalismus auch mit dem Austrocknen, also von politischer Bildung, zu tun haben. Eine politische Strategie, die auch von den großen Volkshochschulen ausgehen sollte, ist, Legitimationen in der Gesellschaft zu bekommen zur Erweiterung ihres Aufgabenkreises, der zentral etwas mit der Ausbildung von politischer Urteilskraft, das heißt also Vorurteilsbekämpfung und diesen Dingen zu tun hat.
Deshalb dürfe an der Erwachsenenbildung nicht gespart werden. Wie der Deutsche Volkshochschulverband fordert NIC deshalb eine verlässliche Finanzierung dieser Bildungseinrichtungen durch den Staat, in dessen eigenem Sinn.
Die Volkshochschulen sind urdemokratische Einrichtungen. Dass man sich nicht verlässt nur auf die Schulbildung, sondern dass die Menschen eigentlich bis zum Ende ihres Lebens sich bilden müssen, um zu begreifen, womit sie es zu tun haben, das bleibt Uraufgabe der Volkshochschulen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Eröffnung der Volkshochschule in Marl am 29. September 1946. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.